Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
3 von 4 Marken könnten verschwinden und niemand würde es stören. Das sagt eine Studie von Havas. Und wie wir das vielleicht ändern können, beziehungsweise wie du das vielleicht für deine Marke ändern kannst, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute der geschätzte Colin Fernando. Colin ist Inhaber von BrandTrust und auch Host des BrandTrust Talk Podcast und entsprechend ein großer Verfechter von Marken, wenn ich das mal so sagen darf. So, lieber Colin, schön, dass du aus dem schönen Nürnberg den Weg ins fast so schöne Köln gefunden hast.
Würde ich mal auf jeden Fall so unterschreiben. Freue mich, dass ich endlich hier sein darf und kann. Wir haben ja lange darauf hingearbeitet, würde ich sagen. Und jetzt habe ich auch jegliche Termine irgendwie abgesagt und gesagt, die schiebe ich alle, damit ich jetzt endlich mal dabei sein.
Ja, ging mir ähnlich, war wirklich eine schwere Geburt, aber schön, dass es jetzt geklappt hat. Das Schöne daran ist, diese Havas-Studie gibt's ja jedes Jahr und irgendwie ändert sich die Zahl kaum. Also 3 von 4 Marken oder 74% ist, glaube ich, die genaue Zahl jetzt im letzten Jahr gewesen, könnten verschwinden. Und die Leute würden es nicht merken, es würde sie überhaupt nicht stören. So, da blutet einem natürlich das Herz, wenn man mal irgendwie Geld im Markenaufbau investiert hat. Wie nimmst du das wahr im Markt? Ist das eine Zahl, wo du sagst, ja, sehe ich genauso? Wissen die Markenverantwortlichen eigentlich auch oder ist das jedes Jahr aufs Neue ein Schock?
Also ich glaube, die Leute sind sich dessen schon bewusst, dass diese Zahl kursiert und man muss hier natürlich auch ein bisschen relativieren. Jetzt muss man erstmal feststellen, du hast pro Tag mit ca. 3000 Markensignalen zu tun. Das heißt also, wenn du so morgens aufstehst und dann ins Bett gehst und du würdest mal alles wirklich aufzählen oder aufschreiben, was du natürlich nie könntest, dann prasseln so auf den durchschnittlichen Menschen, da sind natürlich so Leute, die bei dir arbeiten, die ganze Zeit am Rechner sozusagen sitzen, schon mal raus und außen vor, weil die kriegen vielleicht noch mehr Signale, aber so der durchschnittliche Konsument, der sich bewegt, kriegt so 3000 Markensignale, die eben bis auf ihn einprasseln, die verarbeitet er nicht 100%, aber die kommen erstmal. Und die sind ja da auch mit eingepreist. Und am Ende weiß man auch aus Studien, jetzt nicht bei Havas, aber weiß man, dass ungefähr jede 6. Marke dort in den Kopf, also so zwischen 6 bis zu 615 Marken kommt da in den Kopf an. Und das ist natürlich dann schon einmal eine Relativierung, die das auch bestätigt und zeigt, ja, es ist nicht verwundernswert, dass nur ca. 25% so wirklich relevant bei dir ankommen. Der zweite Punkt dahinter ist aber, da weiß man nicht genau, ob das wirklich allen bewusst ist, also zumindest den Marketingverantwortlichen. Die Unternehmen schaffen es teilweise einfach zu wenig, einen Nutzenbündel zu kreieren, also wirklich einen Nutzen zu kreieren und auch zu vermitteln, den Konsumentinnen und Konsumenten gegenüber zu sagen, das ist der Grund, warum wir existieren und das hast du von mir. Und eigentlich sagt Havas Media auch nichts anderes, als wenn wir wirklich den klassischen Nutzen mal wieder herausstellen, den wir eigentlich als Marke versuchen, einem Konsumenten, einer Konsumentin ihm zu liefern, dann kannst du dem auch schon entgegenwirken. Und das passiert einfach zu selten. Und das ist eben ein Riesenpotenzial, was man eigentlich heben müsste. Aber dafür musst du natürlich erstmal wissen, was ist denn eigentlich mein Nutzen?
Das Thema Marke, so nehme ich es immer wahr, ist halt nicht unbedingt Kommunikation von Nutzen, sondern irgendwie wird immer so gleichgesetzt. Ich komme aus dem Performance-Marketing, war immer so lange so dieses Performance-Marketing oder Branding, eher so dieses bunte Bildchen und irgendwie ein bisschen emotional aufladen, gar nicht so diese Nutzenkommunikation, sondern eher schöne Bilder. So, jetzt sagst du, die Marken stellen auch gar nicht den Nutzen in den Fokus. Also da fängt das Problem also an.
Absolut. Es ist eigentlich schon teilweise auch erschreckend, wie wenig Unternehmen, und für uns ist eigentlich Unternehmung und Marken eigentlich das Gleiche. Die Marke ist halt dann vielleicht ein Ausdruck am Markt zum Beispiel. Aber es ist echt manchmal erschreckend zu sehen, wie wenig bewusst den eigenen Unternehmen eigentlich ihr Nutzenbündel ist zum Beispiel, was ihre Spitzenleistungen, ihre Erfolgsmuster sind. Weil erst wenn du das natürlich weißt, kannst du das auch entsprechend artikulieren. So klar, so verdichtet darstellen, dass du eben in diesem Boost der Kommunikationseinflüsse überhaupt noch überlebst, überhaupt in irgendeiner Form zur Geltung kommst, dass eben jemand sich an dich erinnert am nächsten Tag oder in dem Moment der Kaufentscheidung. Und ja, wie ich gesagt habe, dieses bei dem Bewusstsein für den eigenen funktionalen, aber auch emotionalen Nutzen kommt jetzt auch natürlich ganz, ganz groß hinzu. Das ist nicht so ausgeprägt, wie man sich es vielleicht vorstellen würde oder wie es wir uns vielleicht teilweise auch wünschen würden.
Und jetzt machst du diesen Markensport, sage ich mal, schon ein paar Jahre. Wie hat sich das verändert oder hat es sich verändert? Also so im Sinne von, wir haben jetzt deutlich mehr Markenkontakt, alleine durch das Digitale. Also ich meine, wenn du dein Smartphone öffnest, hast du schon auf deinem Startbildschirm, siehst du ja ganz viele Marken, je nachdem, welche Apps du da drauf hast. Dein Smartphone ist schon die erste Marke. Das heißt, wir haben mehr Markenkontakte, kurzweiligere Kontakte wahrscheinlich auch. Aber die Zeiten sind auch noch volatiler geworden. Das heißt, haben wir dann weniger Bezug zu Marken oder suchen wir eher den Kontakt zu Marken, weil wir irgendwie Stabilität suchen? Wie nimmst du das wahr? Ich weiß jetzt, ein bisschen verschachtelte, komplexe Fragestellung, aber du kommst damit schon klar.
Also erstmal möchte ich mal eine Sache sagen. Was sind die aktuellen Herausforderungen oder was hat sich da in den Jahren verändert? So, wenn man mal so 10, 15 Jahre zurückblickt, ungefähr so lange mache ich das ganze Thema, haben sich natürlich ein paar Sachen verändert. Der erste Punkt ist mal, der Wettbewerb ist intensiver geworden. Das ist diese ganze Überflussgeschichte und die führt natürlich zu weniger Aufmerksamkeitsspannen und auch weniger Wertschätzung in Form von Aufmerksamkeit für gewisse Unternehmen. Aber wenn wir jetzt mal beim Thema Wettbewerb bleiben, ist es so, wenn wir früher Wettbewerbsanalysen gemacht haben, und das gehört zum Standardwerk einer jeden guten Analyse und einer jeden guten Strategieerstellung, dann war es früher schon so, dass du noch dein Plätzchen gefunden hast. Du noch so einen Punkt, ne, so diesen klassischen USP, wie man es in der Uni lernt, dass es den eben noch gab. Aber diesen USP, den gibt's halt immer weniger. Und das liegt an zwei zentralen Gründen. Erstens, es kommen immer mehr Unternehmen an den Markt. Pro Stunde wird in Deutschland ein Unternehmen gegründet. Und das ist also gleichbedeutend mit einer Marke. Und wenn es schlecht läuft, ist dieses Unternehmen noch ein Mehrmarkensystem. Das heißt, es ist irgendwie in diesen Wettbewerb mit rein. Und das heißt also, es kommen immer mehr Unternehmen an den Markt, die sich natürlich auch positionieren und die besetzen natürlich immer mehr auch gewisse Felder, die vielleicht nie besetzen oder eben genau das Feld, was schon besetzt ist, völlig egal. Und der zweite Punkt ist, die Kommunikationsintensität hat natürlich von diesen Unternehmen auch nochmal zugenommen. Das heißt also, die gehen natürlich auch offensiv in diese Markenkommunikation rein und behaupten, heutzutage kannst du ja auch alles behaupten, wenn du willst, ne, gehen natürlich dann in diese Felder rein und das führt dazu, dass wir in diesen Analysen immer weniger eigentlich diese Nischen, diese USP-Punkte, diese Felder dann auch finden, die noch nicht besetzt sind. Und das führt natürlich bei den Unternehmen dazu, dass du dir wirklich die Frage stellen musst, wenn ich also kein Feld mehr habe so richtig, in dieser per Definition USP, wie man es gelernt hat, dann muss ich mir natürlich was anderes überlegen. Das bedeutet manchmal zum Beispiel eben diesen ja trotzdem dein Erfolgsmuster, deine Spitzenleistung so zu übertreiben, dass es wirklich trotzdem nur dir gehört. Und das ist eine der Kernherausforderungen, sage ich mal, die da hinzukommen. Und jetzt muss ich überlegen, was deine Leitfrage war.
Also die grundsätzliche Entwicklung, Bedeutung von Marken und suchen Konsumentinnen und Konsumenten jetzt mehr Stabilität vielleicht und deswegen fühlen sie sich von Marken mehr angezogen.
Ja. Da gibt's ganz, ganz unterschiedliche Momente. Das war während Corona anders, als es jetzt wieder so war. Und da gibt's auch immer wieder, sagen wir mal, studientechnisch ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen, dass man wirklich am Regal mal merkt, okay, jetzt experimentieren die Leute mal mehr. Wenn wir jetzt mal im B2C bleiben, das B2B ist nochmal anders, ne? Aber wenn wir im B2C bleiben, gibt's manchmal so diese Ausprägung, ja, die Leute experimentieren, wie gesagt, mehr. Oder manchmal ist es wirklich so, die haben einen ganz, ganz starken Hang zur klassischen Marke, wo sie sich auch seit Jahren beisehen. Aber so grundsätzlich muss man mal feststellen, in unsicheren Zeiten, und in denen bewegen wir uns ja gerade, VUCA, Barney, Permakrise, Multikrise, you think, ne? Also gibt's ja verschiedenste Varianten gerade für diese Beschreibung. Da ist natürlich die Neigung von den Menschen schon so, dass du schnell nach Sicherheit suchst, dass du schnell Orientierung suchst. Weil du willst natürlich mit so einer Kaufentscheidung einfach so wenig wie möglich in deinen Energie verschwenden. Wenn man jetzt mal evolutionärstechnisch darauf guckt, warum brauchen wir eigentlich Marken in der Welt? Es geht einfach darum, eine schnelle und sichere Entscheidung zu treffen. Warum? Weil wir Menschen evolutionärstechnisch einfach darauf ausgelegt sind, möglichst wenig Energie für Sachen zu verschwenden, die sozusagen nicht zum Überleben notwendig sind. Und das heißt, dieser Autopilot, ne, Kahneman, System 1 und 2 und so weiter, alles die Themen, die dahinter stehen, dieser Autopilot führt uns eben durch die Welt. Und dieser Autopilot mag ja keine Veränderung, der mag keine Inkonsistenzen. Und das ist auch dann wiederum so ein klassischer Trugschluss oder so ein Fehler, der ganz oft passiert, dass ich glaube, ich muss ständig als Marke verändern, um in die Aufmerksamkeit zu kommen. Das Gegenteil ist der Fall. Um in die Aufmerksamkeit zu kommen, hilft eben gerade natürlich diese Konsistenz, diese Verdichtung, dieses immer wieder bei dir bleiben, weil das Schöne halt einfach ist, die Leute greifen eben ganz, ganz automatisch und mit einem sicheren Gefühl zu deiner Marke. Und das eben mehr, als wenn da wieder ein neues Logo kommt oder man für Inflation betreibt oder man irgendwie glaubt, das passiert auch total oft, kannst du auch im Supermarkt sehen, dass man seine wertvollste Fläche da viel nutze, um ein Gewinnspiel zu promoten. Oh, was zisch auch bad. So. Und um es jetzt also kurz nochmal zusammenzufassen, ja, in unsicheren Zeiten suchen die Menschen nach einfachen Entscheidungsmustern und nach der einfachen Orientierungshilfe.
Ich muss gerade an Angela Merkel denken. Und zwar, sie hat bei ihrer letzten Wiederwahl, war glaube ich so das Statement irgendwie beim Werbespot am Ende so, sie kennen mich. So, das war so die Kernaussage. So, ne, du weißt, was du bei mir kaufst, weil du weißt, wen du wählst. Und das im Prinzip auch runtergebrochen in, das war auch hochgradig unsichere Zeiten. Und dann sagt sie kennen mich. Du weißt, wo du dran bist. Und manchmal ist es das Einfachste. Ja, sie hätte auch ein Gewinnspiel veranstalten können, aber ich glaube, das war cleverer so.
Ja, das ist natürlich, also kann man führen versehen, ne? Weil da sieht man natürlich dann so, ja, vielleicht eine frische Botschaft hätte auch helfen können auf der einen Seite. Aber warum ich das so gut finde, wenn du das beschreibst, ist an mir ehrlicherweise ein bisschen vorbeigegangen. Es schafft natürlich unglaubliche Glaubwürdigkeit und Authentizität und es kreiert deine Standardwähler schon auch. Ne? Das ist okay, ja, es ist die gute und sichere Wahl. Und stell dir mal vor, Angela Merkel hätte jetzt da alles rumgedreht und wäre mal links und rechts abgebogen, dann wäre eher Unsicherheit entstanden und hätte Stammwähler wahrscheinlich sogar verloren, weil dann auch Angela Merkel sich auf einmal untreu wird sozusagen in der Form. Von daher ist das natürlich schon eine schlaue Geschichte, strategisch praktisch gut abgeleitet.
Mhm. So, jetzt sind wir die ganze Zeit bei Marken. 3 von 4 Marken könnten verschwinden. Welche dürften es bei dir eigentlich nicht sein?
Das ist eine spannende Geschichte, wenn ich es mal persönlich sage. Also ich glaube, so diese ganzen klassischen Pflegeprodukte, das unterschätzt man total, wie wichtig die für einen sind. Und da ist es, glaube ich, schon so, also jetzt im Persönlichen, wenn wir erstmal, glaube ich, die persönliche Seite abdecken, da darf das, glaube ich, nicht verschwinden. Und ich würde es wahrscheinlich schon fast dabei belassen, weil bei vielen anderen so Lebensmittelgeschichten, da bin ich größtenteils beweglich. Ich sage in meinen Vorlesungen immer gerne, ich bin schon Philadelphia-Fetisches, fragt mich nicht warum. Aber das ist also, wenn es Philadelphia gibt, es echt manchmal, dass Philadelphia im Kaufhaus, also im Edeka oder wo immer gerade nicht greifbar ist, wenn ich dann zu Buko greifen muss, da ein bisschen, da sträubt sich schon ein bisschen.
Ein Störgefühl.
Das ist halt manchmal so banal. Wenn ich die Frage noch professionell beantworten soll, also welche Marken dürfen nicht verschwinden, ist das auch eine total spannende Frage, weil da gibt es jetzt mehrere Gattungen, wenn man so will, die eben nicht verschwinden dürfen. Das eine sind wirklich so diese klassischen Kategorieführer, die es in vielen Bereichen gibt, die haben schon eine große Existenzberechtigung. Das sieht man nebenbei auch dann wiederum in diesen besagten Studien, nach denen du vorhin sozusagen auch ein bisschen gefragt hast, wenn es darum geht, starke Marken versus Eigenmarken. Die Eigenmarken sind unglaublich am Vormarsch gerade und da merkt man schon, dass in gewissen Kategorien einfach so der klassisch Coca-Cola, der Mars-Riegel, der was auch immer, so diese gelernten bei mir in Philadelphia, dass die nach wie vor sehr, sehr groß nachgefragt sind. Und da merkt man halt, das sind wirklich Orientierungsanker, das sind auch Marken, die natürlich sehr stark darüber leben und funktionieren, dass sie halt seit Ewigkeiten am Markt sind und da greifen die Leute halt nach wie vor sehr, sehr groß zu. Der zweite Punkt, den ich aber auch mir zunehmend wünschen würde, dass diese Marken nicht verschwinden, sind sogenannte Impact Brands, wie wir sie mal vor 5 oder 6 Jahren gegründet und geschützt haben, wie wir gesagt haben. Das Spannende ist eigentlich, es gibt Marken inzwischen, die ihren Existenzzweck daraus ziehen, ein Problem am Markt, in der Welt, in der Gesellschaft zu beseitigen. Und das sind so Marken, so Tony Chocolonely ist sicherlich einer der bekanntesten Marken in diesem Bereich. Die sind gegründet worden mit dem Ziel, wir sehen ein Problem in der Welt, wie mir auch nebenbei überhaupt gar nicht so bewusst war, also Sklavenarbeit im Schokoladen, in der Kakaoproduktion. Also ich dachte, das Ding wäre irgendwie gelöst und das wäre ein Teil der, sagen wir mal, 50er, 60er irgendwie mit Sklaven zu hantieren. Nee, es ist immer noch ein existenzielles Problem. Und Tony sagt halt, wir machen unsere Schokolade sklavenfrei, beziehungsweise wir machen auch die Welt sklavenfrei. Und das ist ihre Existenzberechtigung. Patagonia das Gleiche. Das ist eine Marke, die in den 80er gegründet wurde. Und trotzdem haben die den Existenzzweck, dass sie eben sagen, ja, wir wollen die Welt, sag ich mal, sozusagen retten, beziehungsweise nach wie vor lebensfähig machen. Und dafür verkaufen oder teilweise verkaufen wir auch nicht, ist ja auch teilweise ihre Zielsetzung, die wollen ja theoretisch weniger verkaufen, aber dafür sind wir eben im Outdoor-Bereich und das sind diese Impact-Brands. Und die dritte Gattung, die ich total spannend finde gerade, das sind Marken, die es schaffen, einen gefühlten, also eine Kategorie, einen Markt zu, also da einzutreten, wo man eigentlich denkt, der wäre schon gesättigt. Da brauchst gar nicht mehr irgendwelche anderen Marken. Und diese Marken, die schaffen es gerade, einen enormen Produktnutzen zu finden, wo man eigentlich dachte, der wäre schon abgefrühstückt, der wäre schon erledigt. Und sie schaffen es trotzdem, teilweise mit Innovation, aber teilweise auch, ich sag mal, mit der Banalität oder mit der Übertreibung einer Leistung, trotzdem in diesen Markt einzutreten. Jetzt denkst du dir, also, was sind Beispiele? Snox zum Beispiel, ne? Also das ist für mich gerade ein tolles Beispiel, wo du denkst, also Sneakersocken gab es schon vor denen. Erstens. Zweitens, die haben sich ja dann auf Rutschfestigkeit positioniert damals. Und dieses Thema war schon immer noch ein Problem. Das ist eigentlich irre, dass die ganzen Falke und diese ganzen wirklich Hersteller, die seit Jahrzehnten in diesem Bereich arbeiten, dass sie das Problem der Rutschfestigkeit nicht gelöst hatten. Ich hatte damals im großen Stile Falke Socken in meinem Schrank und nach dreimal Waschen hat's mich genervt. Dann will sie dann doch irgendwie rutschen. Und ja, Snox hat dieses Problem gelöst. Oder auch schönes Beispiel Gustavo Gusto. Eine Pizza.
Kein Mensch hat auf die nächste Tiefkühlpizza-Marke gewartet.
Das ist gut, ne? Das Ding war, das war durch. Und Dr. Oetker und Wagner, die haben sich so richtig gemütlich gemacht in dieser Kategorie und haben gesagt, uns geht's wunderbar, wir machen alles gleich, ab und zu mal ein bisschen geht hier hoch, geht da hoch, ein bisschen mehr Steinofen, irgendwie eine neue Sorte. Und das war deren Innovationspunkt. Da kommt einfach so von rechts oder links so ein Startup aus Passau und sagt, okay, ey, das Ding ist noch nicht zu Ende erzählt. Und du weißt selber, was die jetzt für einen Millionenumsatz inzwischen machen, dreistellig mit Tiefkühlpizza, obwohl, wie du sagst, dieses Ding durch war. Was haben die gemacht? Die setzen sich auf Geschmack. Geschmack ist eigentlich ein Musskriterium, wie wir es nennen, in diesem Bereich, ne? Also man würde erwarten, eine Tiefkühlpizza sollte doch schmecken. Nee, die schmecken nicht. Wenn du Gustavo Gusto mal probiert hast, dann weißt du, alles andere schmeckt eigentlich nicht, ne? Und die rollen das nochmal von hinten auf. Das ist total geil. Und das ist für mich so, also warum ich diese dritte Gattung nenne, ich find's halt geil, dass es immer noch Marken dort draußen gibt, die sich trauen, mutig zu sein und die sich trauen, auch einen Produkt nutzen, zu übertreiben, nochmal zu revolutionieren, wo du eigentlich dachtest, das Ding wäre schon zu Ende erzählt. Deswegen ist das die dritte Produktgattung, neben, wie ich gesagt habe, also die Standardmarken, die sind wichtig für viele Konsumentinnen und Konsumenten einfach nach wie vor. Dann die Impact Brands würde ich mir wünschen, dass es weiter mehr einfach welche gibt, die so auch denken. Und die dritte Gattung sind diese mutigen neuen Marken, die sich eben nochmal trauen, auch etwas zu revolutionieren, wo es eigentlich nichts mehr zu revolutionieren gab.
Ja, bei der dritten Gattung fallen mir gerade auch Eistee Sorten ein. Also Nestea zieht sich aus dem Markt zurück, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Gehören euch zu Coca-Cola. Und der Markt war ja eigentlich auch, also ich sag mal, kein Mensch hat auf einen Eistee gewartet. Das ist ja auch so ein austauschbares Produkt. Und jetzt kommen die ganzen Influencer rein. Jetzt gibt's den Brattee und keine Ahnung was. Und jetzt zieht sich auf einmal einer der großen Player zurück, weil der Markt auf einmal neu irgendwie verteilt wird. Ich meine, das sind alles Produkte und auch eigentlich Gattungen, die machen jetzt die Welt nicht gerade besser. Also wir brauchen nicht noch eine Unterwäsche oder Sneaker-Brand und nicht noch ein Eistee mehr oder sowas. Also dann werden wir den Planeten nicht mit retten, sagen wir mal so. Aber es ist mutig und spannend und dementsprechend, ich musste nämlich vorhin auch an das Thema Blue Ocean, Red Ocean denken, als du sagtest, naja, eigentlich kriegen wir keinen USP mehr rausgekitzelt. Aber anscheinend, ich meine, die sind Snox, Gustavo Gusto, Brattee, keine Ahnung, die sind ja alle in so ein voll Red Ocean reingegangen, wo man dann gesagt hat, seid ihr irre? Sie haben es gemacht und sie haben gewonnen. So, also du sagst, es gibt kein USP mehr oder ist super schwer zu finden. Dementsprechend Blue Ocean Strategie wird schwieriger, weil du findest den Blue Ocean nicht mehr. Gleichzeitig kannst du in Red Ocean reingehen und mit cleverem Marketing auf einmal doch irgendwie der Gattungsbegriff werden.
Also auf der einen Seite ist es, also cleveres Marketing bezieht sich ja darauf, dann diesen Produktnutzen übertrieben zu positionieren, zu funktionieren, verdichtet zum Ausdruck zu bringen. Also ganz, ganz pointiert, ganz, ganz klar, was die Botschaften angeht. Da ist das Marketing dann ein Thema. Wo wir schon sagen, und wir sehen ja Marke dann wirklich als Geschäftsinstrument, was man als, also nicht nur als, sag ich mal, lustiges Marketing-Ding sehen sollten, was irgendwo in irgendeiner Marketingabteilung sitzt, sondern geschäftsfördernd ist. Da kommen wir dann zu dem Punkt, da geht's natürlich dann wirklich um Mut, dass man sich da auch traut, diesen Punkt zu finden und ihn auch zu positionieren. Und deswegen ist mir diese Gattung da einfach auch so wichtig. Und da muss man dann schon nochmal drüber nachdenken, okay, finden wir dieses Ding und gibt's da eigentlich noch was? Und da geht's schon ganz oft darum, einfach, ja, ich so, einfach ist es nicht, aber den Markt nochmal aufzubohren und auch darauf Lust zu haben, dieses Ding zu Ende zu spielen. Und das passiert halt leider Gottes auch zu wenig, ne? Das Lustige, das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen. Wenn du dann mal diese, ich sag mal wirklich Perversion teilweise siehst, in welche Sphären sich gewisse Branchen hineinmanövriert haben. Ich möchte dann mal über die Telekommunikationsbranche sprechen. Die haben letztes Jahr Congstar und O2 zum gleichen Zeitpunkt, im Juli war das, mit, ich glaube, 2 Wochen Versatz über die genau gleiche Geschichte gesprochen. Und die haben sich dann, also Kongsberg kommt da eher glaubwürdiger sogar raus, da ging es um das Thema Freiheit. Aber O2 kam in die Ecke und hat gesagt, ey, wir wollen kundenorientiert sein. Von der Idee her grundsätzlich gut.
Macht Sinn, ja.
Aber du musst mir überlegen, wenn du dich auch Kundenorientierung setzt, dann heißt das umgekehrt, wir sind in diesem Telekommunikationsbereich lange nicht kundenorientiert gewesen, was definitiv stimmt.
Das kann ich bei jeder Marke da unterschreiben bisher.
Also die haben alles, die waren sowas von transaktionsgeil, ne? Da geht's ja nur darum, Vertrag rein, Vertrag raus. Das ist halt deren Business, ne? Also schneller neue Verträge bekommen als die Konkurrenz. Das ist die einzige Metrik, um die es dort geht. Und jetzt sind sie auf den Trichter gekommen, hey, Kundenorientierung, wir sollten uns vielleicht um unsere Bestandskunden dann auch mal kümmern. Wäre ja auch ein
total lustiger Ansatz.
Ja, ne? Den denkt man echt, da hätte man schon drauf kommen müssen. Aber das war für die eine Revolution. Das heißt, da siehst du, auf welchem Niveau die gerade unterwegs sind. Das ist mal der erste Punkt. Aber worauf ich hinaus will, ist, du könntest, wenn du das jetzt durchziehst, kann das auch bei O2 funktionieren. Dass sie sagen, ja, wenn wir das richtig durchziehen, wenn wir es wirklich ernst meinen, dann können wir uns auf dieses Thema Kundenorientierung positionieren. Das Problem in diesen Branchen oder in diesen Bereichen ist halt ganz oft, vielleicht findest du den Punkt irgendwo, du identifizierst ihn auch, aber die geht nach 6 Monaten die Puste aus, weil dann ist es doch mal cool, was anderes zu machen. Dann kommt ein neuer Marketingleiter, der sagt, hey, ich will dann doch meinen eigenen Claim draus machen. Dann wechselt der CEO und das nächste Thema, auch Riesenproblem ist, die Agentur möchte sich auch noch selber verwirklichen, wenn er diese Umsetzung macht. Und dann veränderst du oder kommst du die ganze Zeit mit neuen Botschaften um die Ecke und es entsteht keine Konsistenz, das ist jetzt Selbstzweck, das kann einem auch egal werden, was aber wichtig ist dann für die Unternehmen, es entsteht kein klarer geschäftsrelevanter Zweck sozusagen, keine Förderung des eigenen Umsatzes. Und da, ja, da merkst du halt einfach, in welchen Sphären die Unternehmen teilweise unterwegs sind. Und dementsprechend musst du eigentlich als Unternehmen, kannst du wirklich danach suchen, wo gibt's diese sozusagen alteingesessenen, verkrusteten Strukturen, wo niemand sich traut, endlich mal auszubrechen aus diesem.
Ja, wie du es gerade bei O2 dann schilderst, oder ich glaube, da kann man auch jedes andere Telekommunikationsunternehmen nehmen. Dann sagst du, wir fokussieren uns jetzt auf das Thema Kundenbindung, Bestandskundenpflege, Bestandskunden halten, entwickeln. Gleichzeitig siehst du dann wahrscheinlich auch, wenn du den Fokus veränderst, dass die Neukundenzahlen runtergehen. Und spätestens dann werden sie wahrscheinlich dann nervös und sagen, ja, vielleicht machen wir doch ein bisschen mehr Neukunden. Und das ist, du musst halt da dann auch die Kennzahlen, an denen du deinen eigenen Erfolg misst, auch dementsprechend deinen Zielen anpassen. Und wenn das nicht stattfindet, dann wird's schwierig.
Ja, das traut man sich natürlich dann in dem Moment auch nicht, ne? Und da dann auch das entsprechend dann auszurichten. Das muss eben eine voll integrierte Strategie sein. Und wenn du natürlich dann kommunikativ A sagst, aber in den Operations, in den Prozessen zum Beispiel, in den KPI-Metriken, dann dort nicht B sagst, dann ist die Strategie eigentlich schon darauf ausgelegt, dass sie kurzfristig ist. Also wir sagen auch immer, wenn du mit deiner Markenidee es nicht in die Prozesse schaffst, brauchst du gar nicht was.
Ja, genau, das ist so dieses wasch mich mal, aber mach mich nicht nass. So, und dann, ja, kommen wir da nicht weit. So, du hast vorhin das Thema Fokussierung, halt auch auf dem Thema Kundennutzen gesprochen. Wir haben das Thema jetzt O2 mit dem Beispiel so, wir gehen auf Bestandskunden. Was ich von dir mal aufgeschnappt habe, du hast mir so ein schönes kleines Buch auch mal in die Hand gedrückt, wo ihr ein bisschen eure Denkweise niederschreibt. Und da ist eins bei mir hängen geblieben, das rattert seitdem in mir. Und das ist so dieses, alles, wofür wir stehen, auf ein Wort runterbrechen. Das klingt erstmal ziemlich sportlich. Kannst du mal diese Grundidee dahinter erklären? Also was steckt dahinter? Wie gehe ich da vor etc.? Weil ich glaube, das ist sehr, sehr abstrakt, wenn man das jetzt erstmal hört. Also stell dir deine Marke vor, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und jetzt beschreib sie mit exakt einem Wort. Ja, wie machst du das, Colin?
Also erstmal ist es in der Tat sportlich, das vorzunehmen. Und ein Grund, warum das so sportlich ist, ist eigentlich, wir sind es gar nicht mehr gewohnt, uns zu verdichten. Wir sind es gar nicht mehr gewohnt, uns zu fokussieren. Wir leben oder wir lieben eigentlich die ganze Zeit, uns auszudehnen. Das ist auch gelernt, weil wir denken eigentlich immer, dass Wachstum aus der Ausdehnung kommt. Ja, jeder Vertriebschef möchte ja immer gerne weiter ausdehnen, hier nochmal links und rechts was dazu nehmen und dieses Segment auch noch besetzen, weil da könnten wir auch noch was gewinnen. Ja, da gibt's manchmal Opportunismus oder opportunistische Chancen, die man auch ergreifen muss, ganz klar. Aber trotzdem ist einer der großen Irrglauben dort draußen oder Trugschlüsse auch, wir wachsen durch Aussehen. Und das Gegenteil ist der Fall. Wir wachsen durch Fokussierung. Warum? Weil erstens die Menschen diese Fokussierung ja auch wahrnehmen und die Glaubwürdigkeit steigt auf einmal. Mhm. Dann gibt es ja zu wissen, was kriege ich denn da eigentlich davon? Da sind wir wieder beim Thema Orientierung und Sicherheit in dem Moment. Und deswegen ist eben Verdichtung und Fokussierung schon mal ein guter Schritt. Und wie gesagt, das ist eben deswegen sportlich, weil du es eigentlich gar nicht gewohnt bist. Und wenn wir das so in unseren Prozessen oder Projekten dann vorstellen, da werden immer schon so 2-3 Leute im Raum dann nervös. Oh, ein Fort, das funktioniert erstens nicht, dann zweitens, die wollen es doch gern. Aber das Spannende ist, da muss ich jetzt die Geschichte von Caterpillar erzählen. Es gibt eben Marken, die es schaffen, durch eine Fokussierung auf ein Wort, Fokussierung zu kreieren, aber gleichzeitig zu wachsen und sich auszudehnen. Das ist kein Widerspruch. Weil Caterpillar, was würdest du sagen, für ein welches eine Wort steht Caterpillar?
Sparka. Das war trotzdem, welche Assoziation und Attribute hast du in dem Koch?
Boah. Sind die weich, sind die hart, sind die das?
Also. Ja, das ist schon sehr, sag mal, Testosteron geladen.
Genau, ne, also die stehen so für tough. Ja. Auch wussten, ne, im Deutschen. Und das Interessante ist, also die haben alles bei sich auf ein Wort verdichtet, aber sie machen Handys oder lizenzieren Handys, sind Arbeitskleidung, ja. Also Schuhe, Arbeitskleidung und so weiter. Die machen Uhren und die haben natürlich diese riesigen Bagger und Arbeitsmaschinen, ne? Oder Baumaschinen halt, ne? Und alles ist trotzdem mit TAF verbunden, ne? Google mal nach der Uhr, schau dir mal so ein Handy, die Handys gibt's jetzt in Zukunft nicht mehr, der Hersteller, der Lizenzpartner ist anscheinend pleite gegangen, aber trotzdem waren die für viele Baumenschen, also die wirklich da auf der Bauseite arbeiten, für die war das ein ganz, ganz wichtiges Handy. Und da sieht man ein Wort, aber trotzdem Wachstum. Das ist jetzt viel Vorrede, du wolltest ja vor allem wissen, warum. Ja, aber genau, eine Antwort habe ich ja schon gegeben. Es geht um Verdichtung und Fokussierung in dem Zuge. Und warum das eben so spannend ist, erstens, wie ich gesagt habe, den Unternehmen fehlt es an Verdichtung und Fokussierung. Zweitens, die Leute suchen, also auch die eigenen Mitarbeitenden, als auch die Anspruchsgruppen draußen, suchen eben eine schnelle Orientierung. Und ein Wort schafft dann sehr, sehr schnell diese Klarheit und diese Orientierung. Ich sage auch immer gerne, in einem Unternehmen, so ein Wort kann sich jeder gerade noch merken. Vielleicht kannst du dir die große Strategie und Vision, kannst du vielleicht nicht im Schlaf aufsagen, aber wenn du da nachts um 3 geweckt wirst, so dieses eine Wort, kann man sich dann gerade so merken. Und es hilft dann halt einfach dabei, du musst dir überlegen, so ein Unternehmen ist ja ein chaotisches System mit mehreren hundert oder tausenden Leuten, die dort arbeiten. Und am Ende muss es ja schon unsere Aufgabe sein, dass du es schaffst, irgendwie jeden dieser abertausenden Mitarbeitenden vielleicht auf den Weg der Strategie zu bringen. Weil die kann nur wirksam und umgesetzt werden, wenn es am Ende, sag ich mal, von der Reinigungskraft bis zum CEO jeder in irgendeiner Form lebt und jeder umsetzt. Und ja, da gibt es natürlich dann, wie gesagt, Mitarbeitende, die vielleicht nicht ganz so nah dran sind. Und wenn ich mir aber dann vorstelle, dass trotzdem der so diesen einen Weg in diese Richtung geht, weil er weiß, bei uns geht es um Freude, bei uns geht es um Sicherheit, bei uns geht es um Zart, bei uns geht es um Pflege, das sind alles Einwortwerte von realen Unternehmen, dann schaffst du natürlich irgendwie, dass alle sich auf den Weg machen und so einen ganz kleinen Beitrag leisten, da in die Richtung zu gehen.
So, Freude, BMW, Zart, Milka, Pflege, Nivea.
Ja.
Okay, was haben wir noch?
Sicherheit.
Sicherheit. Volvo.
Ja, klar. Also siehst du, funktioniert schon. Der Recall ist auch größer, wie man merkt. Also, da gibt es übrigens eine schöne Studie auch von Saatchi & Saatchi, auch Kommunikationsagentur. Die haben mal herausgefunden, dass sie nennen das Admiration auf Englisch, also die Bewunderung sozusagen für eine Marke steigt, wenn du in der Lage bist, sie mit einem Wort zu beschreiben. Und wenn man das eine Wort jetzt weglassen, merkt man trotzdem in dieser Korrelation, in dieser Studie, je besser du eine Marke mit wenigen Attributen beschreiben, also wenn du merkst, die ist so crystal clear, dann steigt offensichtlich deine Bewunderung dafür. Die hat noch eine zweite Dimension. Ich glaube, die ging in Richtung Anziehungskraft aus. War also auch spannend. Das heißt also, die Attraktivität und die Bewunderung steigt auf jeden Fall. Und die Wiederkaufwahrscheinlichkeit steigt dadurch natürlich auch in dem Moment, wo du in der Lage bist, dich klar zu positionieren. Jetzt ist die Frage von dir völlig richtig an deine Hörerinnen und Hörer. Ja, stellt euch mal die Frage, wie klar kriegst du das hin? Wir machen diesen Test auch immer am Anfang der Projekte. Also stellen am Anfang die Möglichkeit, machen wir so eine Wahlurne auf und jetzt sagt mal ein Wort und das ist völlig diffus, alles Mögliche, von A bis Z, in alle Richtungen geht das da. Ne? Und dann merkt man im Zuge des Prozesses, ja, das wird immer klarer. Und dann hatten wir zum Beispiel da den Test gemacht, am Anfang 13 Leute im Projektteam gewesen, 13 verschiedene Antworten. Dann hatten wir den Prozess durchgeführt, im Zuge des Prozesses waren es dann auf einmal 7 Leute, die gleichförmig gedacht haben, also in eine Richtung gedacht haben. Und da merkt man dann schon, wenn dieses Bewusstsein sich einstellt, du bist in der Lage, das zu machen.
Und jetzt hast du gerade auch schon gesagt, wenn du mit der Idee in so einen Raum reingehst, dann kann ich mir bildlich vorstellen, so, dann gehen mal die Arme, werden verschränkt, zurückgelehnt, ganz viele Ja-Abers stehen den Leuten ins Gesicht geschrieben und da ist so eine Blockadehaltung da, die ich auch absolut nachvollziehen kann, die ich das auch selber hatte, als du mir das erstmal vorgestellt hast, weil wir sind doch so, also wir sind ja, wir haben verschiedene Marken vielleicht unter einem Dach, wir haben verschiedene Zielgruppen, wir haben interne, externe Zielgruppen etc. Bei uns geht das nicht, ist ein Satz, den man generell im Marketing schon häufiger mal hört, insbesondere bei B2B dann eigentlich auch. Bei uns, unsere Kunden sind anders, unsere Marke ist anders. So, jetzt dein Pitch, warum haben die Unrecht?
Also erstens, ich wäre auch schon Millionär oder Milliardär, wenn ich jedes Mal 1 Euro dafür bekommen hätte.
Ja, aber.
Genau, und alles was.
Herr Fernando, das ist ja eine ganz nette Idee, aber.
Nein, also erstens, wenn du die Marke wirklich untersuchst, dann findest du ganz oft diesen Erfolgsmuster und auch diese Verbindung auch zwischen mehreren Töchtern zum Beispiel, dass man dann merkt, okay, wenn man nur mal richtig tief reingeht, dann findest du was. Ich hatte mal 2014, das erinnere ich auch noch wie heute, ein Projekt mit einem Unternehmen, da sind wir in den ersten Workshop reingegangen und da saßen 3 unterschiedliche Töchter oder Business Units, die haben gesagt, warum machen wir das hier zusammen? Wir müssen das einzeln machen. Und dann haben wir eine Spitzenleistungsanalyse und eine Erfolgsmusteranalyse gemacht. Ich war in der Stadt, war ich im Archiv, in der Bibliothek dort und hab das Stadtarchiv nach diesem Unternehmen, das war sehr stark mit der Stadt verbunden, durchsucht und hab in der Historie, habe ich so Ansätze gesehen, wo man gemerkt hat, die haben die gleiche DNA, diese 3 Töchter. Sind 3 Business Units, die sind vielleicht unterschiedlichen Segmenten inzwischen unterwegs und machen ganz, ganz andere Produkte, aber die DNA, die Identität ist gleich. Und da merkt man dann ganz oft, wenn du dich mal traust, in das Fundament zu gehen, in die Substanz zu gehen, ist auch eine Stärke oder was heißt Stärke, eine Kompetenz, eine Haltung, die wir verlernt haben, mal Lust auf Substanz zu haben, mal Lust in die Tiefe zu gehen, nervös zu haben, das haben wir komplett verlernt. Wir sind total oberflächlich. Und wenn du natürlich oberflächlich an sowas rangehst, dann wirst du sowas auch nicht finden. Dann gibt es ganz viele Ja-Abers und ganz viele Gründe. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, sich mal wirklich Gedanken zu machen, welche Art von taktischer Dimension willst du denn so einem Einwortwert vielleicht auch auferlegen? Was für ein, in Anführungsstrichen, Problem möchte ich denn bei mir eigentlich lösen? Und wenn du jetzt diesem Einwortwert diese bewusste taktische Dimension zuschanzt auf einmal, dann übernimmt er natürlich eine hochrelevante Funktion für dich, wie zum Beispiel, dass du sagst, okay, einen Change dadurch vorbereiten, indem ich ihm sage, ich möchte im Unternehmen was verändern und wenn ich jetzt diese taktische Dimension einer Change-Transformation zum Beispiel dann zuschanze, dann habe ich schon mal die Möglichkeiten des einen Worts so ein bisschen eingeschränkt und dann merkt man natürlich die Relevanz nochmal auf einer anderen Ebene. Wenn du das freilässt, dann ist es immer ganz, ganz schwierig, dieses eine Wort zu finden. Aber wenn du diese Dimension findest, dann ist das was anderes. Vielleicht eine Anekdote, damit man es nachvollziehen kann. Wir haben mal vor Jahren für eine Bank gearbeitet, total etablierte, sehr, sehr starke Institution an dem Land, auch in Europa. Na, war klar, das ist so die Trustbank, ne? Die hilft extrem großes Vertrauen. Und da war natürlich der Einwortwert sozusagen von Anfang an schon fast gesetzt. Wir haben gesagt, ja, Trust ist es. Und da haben wir uns über die taktische Dimension Gedanken gemacht. Was passiert in diesem Unternehmen, wenn wir jetzt allen Leuten sagen, wir sind Trust und Trustful wäre immer, ne? Dann sagen alle so, ja, Nona, verstanden. Habe ich, das war eine österreichische Bank, deswegen Nona, sagt man da so. Das ist so, ja, passiert jetzt nichts damit. Und dann haben wir gesagt, wollen wir sozusagen diesen Jokern, kann man sich das auch vorstellen, diesen Joker des Einwortwerts dafür nutzen, um bei den Mitarbeitenden allen so, okay, verstanden.
Weiter wie bisher.
Genau. Und dann haben wir gesagt, diese Bank, die natürlich für Trust und die Institution, also für die für Trust steht und eine Institution ist, die braucht sicherlich so ein bisschen auch Erneuerung und ja, ein bisschen Revolution. Dann haben wir gesagt, richtig aufwecken würde es hier diese Arbeiterhose Mitarbeiter, wenn wir da mal in eine andere Richtung gehen und haben hierher einen jungen dynamischen Begriff gegeben, ging eher so in Richtung Einfachheit, dass man sagt, das würde uns richtig herausfordern als Bank hier, dass wir uns mal revolutionieren, dass wir eben nicht in unseren klassischen Prozessen etc. verhaftet bleiben, sondern mal überlegen, wie können wir alles einfacher machen, eigentlich an jedem Kontaktpunkt, in jedem Prozess, in jedem Kontakt mit dem Kunden und so weiter. Und das weckt natürlich auf, das erfrischt mal so ein bisschen. Und dann haben wir eben diese taktische Dimension, diesem Einwortwert sozusagen, zugesprochen. Und das hat sich auch schon zum Hintergrund, wie du vorher gefragt hast, was hat sich verändert? Diese taktischen Dimensionen haben sich eben verändert. Es gibt mehr spezifische Zwecke und Fragestellungen, die Unternehmen eben beantworten wollen. Und da kriegen sie mit dem Einwortwert eben wirklich einen wirkungsvollen Joker, eben ein Element, eine Denkweise, die wir hier reinbringen, dass wir sagen, ein einziges Wort, um diese Dimension zu besetzen. Wachstum, Change, you name it.
Mhm. So, das heißt, die Marke viel mehr als nur, sage ich mal, ein Instrument oder ein Bestandteil, was die Verkaufsförderung irgendwie vorantreibt, sondern Marke als Change-Instrument im Endeffekt. Das heißt, wenn ich die Marke mal anders beleuchte, meine Marke, die wird ja nicht verändert dadurch, wenn ich sage, ich nehme einen anderen Begriff, den ich in den Fokus stelle. Die Marke ändert sich ja nicht, sondern erstmal dann von den Mitarbeitenden die Perspektive vielleicht auch auf die Marke. Das heißt, das kann ich gezielt einsetzen, wenn ich, sag ich mal, vielleicht merke ich, bin angestaubt, wir müssen irgendwie was ändern, weil sich der Markt massiv ändert, wir müssen irgendwie schneller werden, dass ich dann halt eben auch sage, okay, wie kann ich meine Marke eigentlich mal anders darstellen, damit das intern erstmal auch irgendwie so ein Ruck durch die Leute fahren lässt.
Ja, absolut. Für mich ist die Marke das wirkungsvollste und lustvollste Instrument, um einen Change oder eine Transformation zu beschreiten und vorzubereiten. Warum? Weil die Marke ein solch emotionales Instrument, also ein solch starkes Instrument ist, mit dem sich die Menschen ganz, ganz oft identifizieren. Warum, was auch manchmal ja auch der Grund war, warum man vielleicht auch angefangen hat, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Und ich rede jetzt nicht hier von Mercedes und Ritter Sport und all diesen coolen Unternehmen, sondern das sind auch manchmal die ganz, ganz kleinen Unternehmen, Mittelständler, die haben auch eine Marke. Die nennen es vielleicht anders, aber die Gründe, warum Mitarbeiter manchmal auch zu diesen Mittelständlern geht, ist dieser gute Ruf, den diesen Unternehmen eben voraushält, dass sie sagen, ich weiß genau, was ich davon bekomme. Und in dem Moment, wo du das eigentlich sagen kannst, hast du eine Marke. Und dementsprechend sage ich eben, das ist ein ganz wirkungsvolles Instrument, um den Menschen, also um diese Menschen halt auch einer Strategie zum Beispiel sie den näher zu bringen und sie auf diesen Weg der Transformation oder auch der Strategieerfüllung zum Beispiel mitzunehmen. Und da wissen wir auch inzwischen, wenn wir mit vielen Strategen, auch klassischen Unternehmensstrategen sprechen, die Unternehmensstrategen denken ganz, ganz oft in rationalen, man kann es auch blauen Strategien nennen. Ne? So, ich möchte eine Umsatzzahl erreichen, ich möchte wachsen, ich möchte Erfolg haben und so weiter. Das ist von der Dimension her gar nicht zu hinterfragen. Das ist durchaus richtig. Wenn du dieses Ziel wirkungsvoll mit deiner eigenen Marke verbindest, mit deiner Historie verbindest, warum wollen wir wachsen? Warum macht es denn für uns Sinn? Den Menschen auch klar machst, das ist ein völlig logischer Schritt, der gehört eigentlich zu uns. Dann folgen sie dir auf einmal auch auf diesem Weg. Dann verstehen sie auch, what's in for me. Das ist eine der wichtigsten Fragen, die man beantworten muss. Dann Strategieprozess, ne? Was habe ich denn davon eigentlich? Ja, wenn Umsatz und Erfolg sich verstärkt, hat der CEO vielleicht, der Familieneigentümer oder deren Kinder und so weiter. Aber ich als Mitarbeitender irgendwo in irgendeiner Abteilung habe vielleicht nichts davon. Wenn ich aber merke, okay, dieses Unternehmen, das beschreitet diesen Weg nicht aus Selbstzweck, sondern möchte diesen Punkt erreichen, weil das total gut zu uns passt, zu unserer Historie passt, zu unserer Haltung passt und so weiter, dann haben die Leute natürlich eine höhere Motivation und auch Überzeugung, da mitzugehen. Und das hat sich, wie ich finde, auch nach Corona übrigens nochmal verändert. Da kommen wir jetzt ein bisschen in so einen Buzzword-Bereich rein, weil man sagt ja immer schon, ne, so Purpose und Sinnorientierung und so weiter. Ich bin da jetzt nicht ganz so ein Hardliner, muss ich sagen. Ich finde auch das Thema Purpose nicht so geil, aber es ist eher daran, liegt eher daran, wie wir mit dem Thema umgehen. Aber trotzdem ist natürlich nach Corona haben sich die Leute mehr denn je diese, ja, viel zitierte Sinnfrage gestellt. Sie wollen wissen, wo das Unternehmen hingeht. Nicht jeder sagt halt, okay, ich stelle mich oder gebe mich damit zufrieden, dass ich jetzt weiß, okay, die Shareholder ziehen ihr Geld raus und wir wachsen und mein Geld kommt irgendwie pünktlich auf dem Konto an, sondern sie wollen schlicht und ergreifend die Frage stellen oder beantwortet bekommen, worauf arbeiten wir hin? Das muss gar nicht so mega purpose-mäßig in irgendeine riesige Blase gehen, sondern es ist manchmal auch eine ganz, ganz banale Antwort.
Hm. Finde ich gut, dass du das Thema so anschneidest. Also beim Thema Purpose bin ich bei dir, wird viel drüber spekuliert, diskutiert. Im LinkedIn-Feed scroll ich mal schon direkt weiter, wenn das Thema aufkommt, weil es ist irgendwie ein bisschen, sag ich mal, wird sehr viel reininterpretiert. Aber was du davor gesagt hast, ist halt eben so diese emotionale Komponente, dieses auch viel zitierte, man muss die Leute mitnehmen. Weil das, was du davor gesagt hast, da hatte ich gerade so ein bisschen dieses Feigenblattstörgefühl, sage ich jetzt einfach mal, dass man sagt, hey, wir müssen einfach nur das Wort ändern und schon denken die Leute anders und ich kann die Transformation quasi, ich mache mein Logo ein bisschen anders, stelle ein anderes Wort in den Fokus und zack, läuft die Transformation. Wird ja manchmal so gehandhabt, funktioniert halt nur in der Praxis nicht, sondern es muss ja irgendwie auch tiefer gehen. Deswegen diese emotionale Komponente auch sehr, sehr intensiv zu spielen und nicht einfach nur sagen, so, wir sind jetzt anders. Das ist ja die größere Herausforderung.
Ja, total. Also wir nennen das Narrativ, ist auch so ein Buzzword, was wir alle hatten. Aber ja, ich liebe das Thema trotzdem. Und ich sag's auch nach wie vor gerne, auch wenn da viele vielleicht da irgendwie zu allem Möglichen gerade Narrativ sagen. Narrativ sagt ja am Ende nichts anderes, dass du eine Geschichte versuchst zu erzählen, die du glauben kannst und die dein Gegenüber auch glauben kann. Und das klingt jetzt auch nach einer künstlichen Geschichte. Ein Narrativ kann ganz, ganz stark von dir innen herauskommen und auch kreiert sein. Und wenn du dieses Narrativ eben hast, dann folgen dir die Leute optimalerweise und verstehen auch, warum dieses eine Wort vielleicht dann auch kreiert wurde, ne? Und Geschichten sind nach wie vor eins der wirkmächtigsten Instrumente, hat Frank Schätzing jetzt kürzlich gesagt, wirkmächtigsten Instrumente, die wir in unserer Welt haben. Die lieben halt Geschichten und sie wollen halt diese Geschichte auch haben. Es ist total unterschätzt, auch übrigens nebenbei, wenn wir in der Implementierung nochmal sind, es ist total unterschätzt, was es bedeutet, wenn da ein CEO, eine Führungskraft halt einfach die Geschichte mal klar erzählt. Warum machen wir diese Strategie? Und wie wichtig ist das eigentlich für uns? Was sind die Gründe dahinter? Warum, also was sind auch die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen? Und diese Geschichte mal ganz, ganz sauber in einer Logikkette, in einer nachvollziehbaren Aufbereitung mal einfach vorzunehmen, es ist in der Implementierung eines der unterschätztesten Instrumente oder Vorgehensweisen, weil wir es einfach teilweise vergessen, diese Geschichte zu erzählen, weil wir irgendwie glauben, das Ding verkauft sich von selber oder ich sage mal, vermittelt sich von selber. Und auch, da muss ich auch nochmal ein ganz kleines bisschen Agenturbashing betreiben, auch Agenturen vergessen das teilweise oder sie wollen, das habe ich jetzt bei einer Krankenkasse letztens gesehen in der Kommunikation, das kann ja auch sein, es ist kein Kunde von uns, die TK, also Techniker Krankenkasse, die machen seit 4 Jahren den gleichen dahin Schuh, ist ja gut. Konsistenz ist super, ne? Ich glaube, die wollen so empathischer Begleiter sein, also in die Richtung. Und dann, ich beobachte ja, wie du weißt, jede Woche die ganzen Geschehnisse in der Markenwelt. Und irgendwie habe ich dann wieder DK wahrgenommen und habe dann gedacht, da haben die schon wieder was neu gemacht. Und dann wollte ich schon bashen, sagen, hey, die Techniker als größte Krankenkasse Deutschlands, die verändern da ständig ihre Marke. Und dann habe ich so gegoogelt und dann merke ich, diesen empathischen Begleiter spielen diese schon seit 4 Jahren. Also was sehr gut ist. Das Problem ist nur, die haben 24 eine neue Agentur gemacht, eine neue Agentur ausgewählt und die hat natürlich gar keinen Sinn da drin gegeben zu sagen, diese Idee des empathischen Begleiters, die gab es hier schon, die hat unser Vorgänger kreiert. Die wollten natürlich sozusagen die Meriten für sich haben. Das geht natürlich gar nicht. Dass du halt sagst, du übergibst diese Kommunikationshoheit deiner Agentur bei einer trotzdem internen Implementierung oder Verankerung, weil es hilft ja auch nichts, wenn die Agentur draußen sagt, wir sind der empathische Begleiter. Die Leute intern, wo die Leute anrufen, wo die über Kostenübernahmen entscheiden und so weiter, die müssen der empathische Begleiter sein oder irgendwelche Berater oder was auch immer. Die Makler da draußen, die diese Krankenkassen verkaufen halten, also sozusagen, oder die Versicherung verkaufen, die müssen der empathische Begleiter sein. Und da musst du dir natürlich schon die Gedanken machen, wie schaffst du es, diese Idee nach innen zu vermarkten? Und das funktioniert halt nicht, wenn auch für die Leute intern immer das Gefühl entsteht, es ist ja schon wieder was Neues, schon wieder eine neue Agentur. Und da einfach diese Konsistenz oder da zu haben, auch in der Geschichte, ist, wie ich gesagt habe, total unterschätzt.
So, wir haben jetzt drüber gesprochen, wie wird meine Marke bedeutsam? Eine Zusammenfassung von mir. 3 von 4 Marken könnten verschwinden, ohne dass es die Konsumentinnen und Konsumenten stören würde. Das kommt nicht ganz überraschend, sagt Colin Fernando, denn wir haben bis zu 3000 oder ungefähr 3000 Markenkontakte pro Tag. Klar, dass wir uns erstens nicht an alle erinnern und zweitens nicht alle relevant für uns sind. Deswegen erstmal ein bisschen einordnend. Gleichzeitig trotzdem natürlich eine große Bedrohung für alle Unternehmen, weil jeder von uns will relevant sein und jeder will nicht austauschbar sein. Da kommen wir aber zum Kernproblem. Es gibt mittlerweile für alles ohne Ende Marken und es gibt kaum noch irgendwelche White Spots, wo du noch reingehen kannst, wo du dein USP hast, weil eigentlich, ich habe es mit Blue Ocean und Red Ocean auch mal beleuchtet, es gibt kaum noch Blue Ocean, wo du halt eben sagen kannst, so, und da bin ich jetzt einzigartig in dieser Welt. Gleichzeitig gibt es noch immer Unternehmen, die es schaffen, auch in einem Red Ocean, also einem Markt, der eigentlich schon völlig übersättigt ist, einen Punkt so zu fokussieren in ihrer Kommunikation, in ihrer Marke, dass sie sich dann trotzdem wieder abheben. Schöne Beispiele wie Snox, die halt einfach bei einer Socke, also es ist wirklich eigentlich gefühlt das austauschbarste Produkt nach dem Tempotaschentuch, die es geschafft haben, dieses Anti-Rutsch-Element mit zu fokussieren. Gustavo Gusto, die Tiefkühlpizza, wo eigentlich auch keiner drauf gewartet hat, nochmal geschmacklich auf ein neues Level gehoben haben und dadurch in einen völlig gesättigten Markt auf einmal wahnsinnig viel Regalfläche erobert haben. Also es ist möglich, wenn du dich fokussierst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt im Prinzip auch, dieses Verzetteln, was viele Marken machen, runterzufahren und zu sagen, ich fokussiere mich auf das, wo ich mich differenzieren kann, wo ich auch wirklich dann halt eben ein Alleinstellungsmerkmal zumindest kommunikativ herausarbeiten kann. Ein Instrument, ein Werkzeug, was Colin und Brand Trust dafür nutzt, ist diese, ich nenne es jetzt mal Einwortstrategie, ich weiß nicht, vielleicht fällt dir gleich noch ein besserer Begriff ein, wo ich sage, ich kondensiere alles, wofür meine Marke steht, auf ein Wort runter. Wir haben das Beispiel zart und ich glaube, jeder, der häufiger mal Milka-Werbung gehört hat oder gesehen hat, denkt in dem Moment an Milka. Also dieses eine Wort, wofür stehe ich, das hilft nach innen und nach außen. Das hilft nach innen, um alle Mitarbeitenden, alle Leute, die für mich relevant sind, dahinter zu versammeln, damit jeder weiß, wohin wollen wir arbeiten, wofür stehen wir, wofür wollen wir wahrgenommen werden. Und es hilft natürlich auch nach außen, um vertriebsorientiert halt den Konsumentinnen und Konsumenten oder auch im B2B-Bereich meiner Zielgruppe zu vermitteln, wofür stehen wir eigentlich? Was differenziert uns? Was könnt ihr von mir erwarten? Und damit sind wir auch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt gekommen, den Colin mehrmals betont hat. Es ist der Nutzen. Also what's in it for me, stellen sich die Mitarbeitenden, wenn sie bei dir anfangen. Sie stellen sich aber auch die Konsumentinnen und Konsumenten. Sie wollen wissen, was habe ich eigentlich davon, wenn ich bei dir kaufe und nicht bei jemand anderem. Also diese Nutzenfokussierung, nicht Brand als Marke, als Logo, als bunte Bildchen, sondern was ist der Nutzen, den du stiftest? Das ist sowohl funktional, aber auch emotional, weil funktional ist ganz oft austauschbar, emotional deutlich schwieriger. Und ich habe auch Colin gefragt, was sind die Marken, auf die er nicht verzichten wollte? So ein bisschen drumherum gewichen, hat einfach nur gute Beispiele genannt, wenn ich es mal so sagen darf. Also er würde beim Thema Hautpflege nicht unbedingt auf bestimmte Sachen verzichten, aber wer hat's toll gemacht? Tonys Schokolade, Snox, Gustavo Gusto, tolle Marken, Emporkömmlinge auch, die eigentlich auch in gesättigte Märkte reingegangen sind. Und in dem Kontext, welche Marken dürfen auf keinen Fall verschwinden? In dem Kontext müssen wir uns anschauen, welche Kategorien gibt es da eigentlich? Wir haben diese Standardmarken, diese Kategoriemarken, wie die Coca-Cola, wie das Tempotaschentuch, das Tesafilm oder auch Google. So fällt mir jetzt auch noch so ein. Das sind Kategorien, die sind groß, die sind mächtig. Gehören wir da dazu. Seine Impact-Brand, so wie Tonys Schokolade, die halt quasi die Welt von Sklaverei befreien wollen oder zumindest die Kakaoindustrie oder auch Impact-Brands wie Patagonia, was auch mal ein sehr gerne genommenes Beispiel ist. Wir haben die neuen Player in gesättigten Märkten, wie ein Gustavo Gusto oder Snox, die halt einen bestimmten Produktnutzen extrem übertrieben fokussieren und sich dadurch dann differenzieren und dann entsprechend halt eben auch so die Marktanteile gewinnen können. So. Marken sind geschäftsfördernd. Das ist das Wichtige, was ich mitgeben möchte. Auch es geht nicht darum, eine Marke mit bunten Bildchen aufzuladen, sondern Marke sollte geschäftsfördernd entsprechend sein und kann dann auch ein Change-Instrument sein. Das heißt, wir haben viele Unternehmen, die gerade im Umbruch sind. Märkte wandeln sich. Und wenn du deine Marke nach innen und nach außen halt eben auch entsprechend schärfst und fokussierst, kannst du diese emotionale Komponente extrem gut spielen, deine Leute dahinter versammeln und dann auch deine Marke so ins nächste Jahrhundert, ins nächste Jahrtausend mit überführen und halt eben auch entsprechend weiterentwickeln. In dem Kontext kommt häufig auch das schöne Wort Purpose mit vor. Nicht übertreiben. Es ist relevant, aber die Sinnsuche sollte, glaube ich, jetzt nicht total überzogen werden. So. In dem Kontext auch noch das Thema Geschichten erzählen. Also Marken sind besser verständlich, wenn man sie in eine Geschichte packt, wenn man sie in einen Kontext packt, wenn man erzählt, wie ist man dahin gekommen, wie ist man dazu gekommen. und dann auch noch das Narrativ vom Narrativ quasi. Auch etwas überzogen und manchmal dargestellt, aber eine extrem gute Möglichkeit, um zu zeigen, wofür man steht und vielleicht auch, wofür man nicht steht. So, das habe ich jetzt erstmal alles mitgenommen. Colin, was müssen wir noch ergänzen?
Wenn du so eine Zusammenfassung machen kannst, dann muss das, was ich gesagt habe, mal grundsätzlich irgendwie ganz okay gewesen sein. Du hast auf jeden Fall gut zugehört. Ich glaube, ehrlicherweise, da haben echt viele, viele Punkte dargestellt. Mir wäre nochmal wichtig, weil wir jetzt über das ganze Gustavo, Busto und Snox und so weiter spreche. Vielleicht habe ich da bei dem Thema, welche Marke kann man nicht verzichten, die B2Bler ein bisschen außen vor gelassen, weil auch das möchte ich nochmal betonen, weil das ist auch so ein klassischer Irrglaube, dass du glaubst, eine Marke findet nur B2C statt. Ich will jetzt nicht zum hundertsten Mal sagen, auch im B2B-Markt gibt's Marken. Das haben jetzt schon 24.000 Studien beschrieben, aber auch da ist es trotzdem immer noch nicht angekommen, muss ich manchmal dazu sagen. Ne? Also dieses Bewusstsein dafür, ey, auch im B2B gibt es diese Markenwirkung. Ich habe es vorhin ja ein bisschen benannt, da wird es ganz oft als der gute Ruf bezogen. Ich glaube, jeder Mittelständler in Europa, im deutschsprachigen Raum, jedes noch so kleine Familienunternehmen, jeder, der, egal ob er irgendeine Blechbox macht oder irgendwie irgendein Zulieferer D, E und F ist, der ist eine Marke, weil er hat Spitzenleistung. Das muss man mal grundsätzlich haben. Ich könnte eigentlich nochmal die Definition von Marke rausfahren gleich, aber also er muss eine Spitzenleistung haben. Und in dem Moment, wo du eine Spitzenleistung hast, hast du eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung dafür, eine Marke zu sein. Und diese Unternehmen sind für viele danach folgende Unternehmen, zum Beispiel als Zulieferer, ja, total wichtig und sind da ganz, ganz oft unverzichtbar. Sie sind auch immer nicht ganz so bewusst, weil sie auch da wieder diese eigenen Erfolgsmuster nicht kennen. Und vielleicht, um zum Abschluss zu kommen, vielleicht so, unsere Definition von Marke ist, dass wir sagen, eine Marke ist der verdichtete Ausdruck von unternehmerischen oder auch spezifischen Spitzenleistungen. Und da, also in diesem Satz stecken alle drei Zutaten drin. Du musst Spitzenleistung haben. Mhm. Du musst verdichteter Ausdruck, Dichte haben. Mit Dichte meine ich, wie schön ist es denn, wenn der Vertriebler und der Marketing-Guy das Gleiche sagen? Auch total unterschätzt, ne? Frag mal die letztlichen Stakeholder in der Führungswiege, wofür stehen wir denn hier? Kriegst du ganz oft am Anfang verschiedenste Antworten. Das heißt, es wäre schön, wenn irgendwie alle so einigermaßen in die gleiche Richtung paddeln. Das ist diese Dichte und dann musst du es ausdrücken. Das heißt, du musst es vermitteln, du musst es manifestieren, du musst es artikulieren. Auch das eine sehr, sehr schwach ausgeprägte Kompetenz bei uns im deutschsprachigen Raum. Das war auch übrigens auch einer der Gründungszwecke von Brandtrust, weil wir eben gesagt haben, dieses Artikulieren, dieses Erzählen, dieses Vermitteln, das muss gar nicht so im fancy Marketing sein. Ja. Einfach mal zumindest deine Position zu beziehen und auch stolz auf deine eigenen Spitzenleistung zu sein, das würde schon mal helfen. Und es ist gut, wenn deine Anspruchsgruppen deine Spitzenleistung oder ja dann eine Dichte hast, dann auch mitbekommen. Da hat der Hidden Champion Begriff, ich finde ihn klasse, toll gemacht von Simon, aber es hat uns nicht zwangsläufig immer im deutschsprachigen Raum geholfen, weil es eher so eine Ideologie geschaffen hat, die teilweise heutzutage auch kontraproduktiv sein kann. Also dieses nicht drüber reden wollen, kennst du wahrscheinlich auch ganz oft viele, wie oft die Leute im deutschsprachigen Raum eben auch sagen, ja, wir sind da nicht die Schwätzer, wir halten uns mal lieber nochmal zurück und wir wollen gar nicht so sehr über uns reden. Du kannst es halt auf deine spezifische Art und Weise machen. Dafür sind ja Marketing-Spezialisten da, coole super Agenturen auch da draußen, zu denen nicht wir gehören, die das eben ausdrücken können. Aber du musst halt so diesen spezifischen Weg finden und das wäre vielleicht zum Abschluss nochmal so eine Ergänzung.
Ja, im B2B-Bereich völlig unterschätzt das Thema Vertrauen. Das ist, ich war vor kurzem auf der Baumesse, weil viele Kunden von uns da ausstellen. Da gibt es Marken, die seit in dritter Generation da jetzt quasi schon ausstellen, so ungefähr. Und dieses Thema Vertrauen im B2B-Kontext so zentral, weil so viel davon abhängt, also auch da im B2B-Bereich, dieses Thema Vertrauen ist unschätzbar wertvoll. Und das Thema Hidden Champions, da noch eine kleine Anekdote, das hatte damals der Rainer Grill von Ziel Abeck erzählt. Ich auch so gefragt, so Rainer, seid ihr ein Hidden Champion? Und er hat gesagt, nee, ich bin Leiter Öffentlichkeitsarbeit. Wenn wir ein Hidden Champion sind, dann habe ich meinen Job nicht gut gemacht, wenn es keiner weiß. Und da hatte ich so, okay, das merke ich mir, touché, weil tatsächlich, also nee, halt bloß nicht mit deiner Spitzenleistung hinterm Berg, dieses bescheidene, auf gar keinen Fall. Du musst nicht auf dicke Hose machen, aber zeig dich.
Genau.
So, das als Schlusswort. Colin, schön, dass du den Weg nach Köln gefunden hast. Das war mir ein großes Fest. Das Warten hat sich gelohnt, würde ich jetzt sagen, für die Hörerinnen und Hörer. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Podcast mit 5 Sternen bewerten und abonnieren nicht vergessen. Und wenn du in das Thema Marke tiefer reinsteigen willst und auch sehr viel Meinung zu Marken hören willst, so wie zum Beispiel gerade zur TK, dann auf jeden Fall den Colin beim Brand Trust Talks Podcast abonnieren. In diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke und ciao.